Peter.
Hallo Wiebke.
Hallo ihr da draußen, wir sind's wieder. Mir gegenüber steht der wunderbare, fabelhafte, großartige...
Oh, das ist schön, das wieder zu hören. Peter Otten, katholischer Pastoralreferent an der Agneskirche in Köln. Und mir gegenüber steht die wunderbare und fantastische und mich herzallerliebst anlächelnde...
Wiebke Ladwig, ich lebe im Agnesviertel. Und ihr merkt unsere Freude, endlich wieder hier miteinander zu stehen, nachdem wir uns ein kurzes Winterschlafen-Nickerchen gegönnt haben. Zuletzt sprachen wir nämlich über Schnee im Fädels-Podcast, den ihr jetzt gerade hört, hier aus der Kölner Agneskirche im Kölner Norden. Und ja, zuletzt sprachen wir über Schnee. Peter, wenn ich jetzt auf die Agneskirche zugehe, was sehe ich?
Blumen, Blumen, Blumen.
Oh, herrlich. Ja. Es sind Winterlinge zu sehen, es sind Osterglocken, Narzissen, Krokus habe ich gesehen, ganz viele Tulpen schlüpfen aus der Erde. Ja. Es ist wirklich ein Fest, denn ihr habt hunderte, nein, tausende von Zwiebeln inzwischen um die Agnes gepflanzt und gesteckt.
Genau, 2000. 2000 sind es. Wir haben im Herbst ja nochmal 1000 nachgelegt mit der Förderschule zusammen, nochmal einen Vormittag hier verbracht. Und das ist wirklich, wirklich eine Riesenfreude. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, mit dem Hund die erste Runde mache und die Agneskirche umrunde, es wird immer grüner, es wird immer schöner. Es hat ja auch endlich mal so viel geregnet, dass man sich keine Sorgen machen muss um das Wasser. Und es ist so, so, so schön. Ja.
Es ist ein Geschenk für das ganze Agnesviertel und ich sehe immer wieder, wie andere Menschen, Nachbarn und Nachbarinnen, wie ich, stehen bleiben und die Farben genießen und gucken, was da alles kommt.
Ja.
Das ist richtig schön, aber getrieben hat uns ein anderes Thema. Wir haben ja schon mal über Frühling und Blumen und Pflanzen und alles Mögliche, alles was grünt, gesprochen. Als wir zuletzt miteinander sprachen, weiß ich noch genau, ich war in so einem finsteren Stadium der Wintermüdigkeit. Hm. Ja, und wir haben beschlossen, wir müssen über eins sprechen.
Nämlich über den Schlaf.
Ja. Ja. Es lag so in der Luft.
Ja, es lag irgendwie in der Luft. Es ist ja mal oft so bei Themen, dass wir, also ich, mir zumindest geht es so bei der Themenfindung, es liegt immer oben auf, das, was wir besprechen. Also so finde ich, ist es diesmal auch. Es hat mit mir zu tun und ich habe zurzeit ein riesen Schlafbedürfnis. Also wirklich, ich hatte jetzt wirklich auch Phasen, gestern Abend noch, ich bin um 10 ins Bett gegangen, weil ich im Moment den Schlaf unglaublich brauche. So, und deswegen meine ich, sollten wir darüber mal reden.
Unbedingt, über den Schlaf. Ja, und wie nähern wir uns so einem Thema an? Also mal für mich ist manchmal der erste Schritt, ich führe ganz viele digitale Notizen in meinem Mobilgerät. Immer wenn ich mal irgendwie in meiner Gegenwart irgendwo ein Zitat höre oder ich etwas lese oder sehe oder denke, dann schreibe ich mir das schnell auf und dann verschwindet es in den Notizen. Aber dank, im Unterschied zu einem Notizbuch, was ich ja eigentlich viel lieber handschriftlich führen würde, aber es hat halt keine Suchfunktion. Und die digitalen Notizen haben eben den Vorteil, ich gebe das Thema oder ich gebe das Wort Schlaf ein und dann werden mir Notizen dazu ausgespuckt. Hm. Und ich musste wirklich auch herzlich lachen, als ich eine Notiz las. Das kam nämlich von meiner Buchladenkollegin Christiane, die über ein Buch gesagt hatte, ich bin eingeschlafen vor Verzweiflung. Das fand ich so schön, das musste ich notieren, denn das geht so ein bisschen auf dieses, ne, Schlaf als Fluchtmittel oder als Fluchthilfe auch ein, über das wir auf jeden Fall noch sprechen müssen heute. Und etwas, das hatte ich notiert, kaum etwas bringt mich zuverlässiger in eine Schlafstarre als diese unausgelasteten Männer. Wir haben ja heute auch den Frauenkampftag, an dem wir diese Folge hier aufnehmen, die irgendwelche Herausforderungen erfinden müssen, um sich zu spüren. Hm. Ich weiß genau, wann ich das notiert hatte. Ich hörte nämlich einen Podcast über einen von diesen Abenteurermännern, die losziehen und sich die widrigsten Bedingungen suchen, um sich heldenhaft zu spüren. Hm. Und ich finde es einfach immer wieder sehr dekadent und auch irgendwie ein bisschen, wie gesagt, ich verfalle sofort wirklich in eine Schlafstarre, wenn ich solche Geschichten höre. Und ich hatte mir ein Zitat von Walter Benjamin notiert, der im weitesten Sinne über den Schlaf gesagt hat, über die Wirkung des Schlafes, dass nach dem Schlaf am Morgen, das Zitat, der Tag liegt jeden Morgen wie ein frisches Hemd auf unserem Bett. Das fand ich so schön. Mhm. Und das war sicherlich das Ergebnis eines guten Schlafs.
Wollte ich gerade sagen, weil als du das jetzt vorgelesen hast, habe ich gedacht, manchmal liegt der Tag aber auch da wie eine zerknitterte Unterbuchs, würde ich sagen.
Ja. Also, die es noch nicht in den Wäschekorb geschafft hat.
Die es noch nicht in den Wäschekorb geschafft hat und da mal dringend reingehört. Ja. So. Ja, und deswegen interessiert mich mal, wie ist denn deine momentane, wie sieht denn dein momentanes Kleidungsstück aus, wenn du morgens aufstehst? Ist das eher ein Hemd oder ist das eher eine Unterbuchs?
Ja, also irgendwas zwischen muddeliger Unterbuchse und frisch gebügeltem Hemd. Also heute Morgen bin ich sehr früh aufgewacht, weil ich festgestellt habe, wie früh es inzwischen hell wird. Mhm. Und im Hinterhof fing das Rotkehlchen begeistert an zu zwitschern. Und die zwitschern ja immer so leicht betrunken. Immer so, ich kann es gar nicht nachmachen, sowas können nur Rotkehlchen. Und deswegen war ich dann schon um 5:30 wach und freute mich, weil es einfach schon hell wurde. Mhm. Und in dem Moment dachte ich, wie schön es ist, dass diese dunkle Zeit, diese dunklen Monate vorüber sind. Mhm. Und es war doch ein recht freudiges Erwachen, weil ich auch wusste, es ist für heute ein sonniger Tag angesagt. Ja. Also das Wetter und die Tageslichtmenge spielen gerade oder wirken sich positiv auf die Güte der Wäsche aus, die mein Tag sein könnte. Mhm.
Das hast du sehr gut ausgedrückt.
Ja, ein bisschen kompliziert vielleicht. Welcher Beschaffenheit war denn dein Morgen heute?
Ging auch eher Richtung Hemd heute. Aber es gab auch schon durchaus Tage, da ging es eher Richtung Unterbuchs.
Ja.
Ich möchte das bestätigen, was du sagst. Also dieser Winter Überdruss, den fand ich schon eklatant, wobei wir jetzt ja nicht sagen können, wir hatten hier einen tiefen Winter, das auch nicht. Ich denke, habe manchmal gedacht, hätten wir ihn mal wieder, ne? Mhm. Es war ja da doch unterm Strich eher mild. So, aber diese Dunkelheit, also du hast ja gar nicht den, also was mir schwerfällt ist, man wacht morgens auf und hat gar nicht den Eindruck, dass morgen ist, weil dann denkt man, es ist dann immer noch Abend, weil es halt noch nicht hell ist.
Ja.
Und ich finde, man kommt langsam wieder in so einen Rhythmus. Du gehst ins Bett, wenn es dunkel ist und du wachst auf, wenn es wieder hell ist. Und das finde ich irgendwie schön. Das Kleidungsstück auf meinem Bett hängt ein bisschen davon ab, ich bin relativ schnell im Tag drin. Also wenn ich morgens aufwache, dann denke ich ganz schnell an das, was mich an dem Tag so erwartet. Also die Aufgaben, die mich stellen. Und ich merke, ich bin relativ zackig in der Realität drin. So, und das ist manchmal nicht so schön. Also da wünscht, würde man sich so ein Reinschlummern in den Tag vielleicht wünschen. Und so einer bin ich überhaupt nicht. Also ich werde wach und dann ist der Tag auch da mit allem, was eben auf der Agenda steht. So.
Mit all dem Leben steht er vor der Tür,
genau.
Oder ist schon drin und liegt neben dir. Und Ja, aber welche Dunkelheit, aber welchen Einfluss hat es denn auf deinen Schlaf? Kannst du gut schlafen, also egal, ob es jetzt hell oder dunkel ist?
Ich kann immer gut schlafen, Gott sei Dank.
Ja, in der Tat.
Wobei, als ich mir eine Schulterfraktur jetzt hatte im Herbst, hat sich das schon verändert. Da konnte ich überhaupt nicht durchschlafen, da bin ich oft aufgewacht nachts. Einfach weil das mit dem Umlager nicht so automatisch geht und dann, das ist ja eine Störung, die du verspürst und dann bist du ja sofort wach. Das fand ich schon anstrengend, muss ich sagen. Und ich brauche, glaube ich, eine neue Matratze auf Sicht, weil meine Matratze auf der einen Seite durchgedrückt ist. Mhm. So, immer da, wo ich mich aus dem Bett rausdrehe. Mhm. Jetzt habe ich das mal umgedreht. Also dass dieses Loch auf der anderen Seite ist und es wird schon besser wieder, also schon besser geworden. Ich brauche auf sich eine neue Matratze, glaube ich. Aber das trotzdem ist das Schöne. Ich gehe abends ins Bett. Ich bin zum Beispiel auch niemand, der im Bett lange lesen kann. Mhm. Also wenn ich im Bett bin und lese, schlafe ich innerhalb von wenigen Minuten ein.
Ja.
Mich hat das schon oft zur Verzweiflung geführt, weil ich denke, wann soll ich denn die ganzen Bücher lesen? Aber inzwischen habe ich das auch akzeptiert. Also,
ja, und das ist ja ein Geschenk, wenn man auch wirklich schlafen kann. Ja, ja. Ne? Also immer, wenn ich mal eine Nacht hatte, wo es mir an Schlaf fehlte. Ich hatte das Gefühl, nachdem ich die Corona-Infektion hatte, da habe ich wirklich eine Zeit lang wirklich schlecht geschlafen. Da hatte ich auch das Gefühl, dass so Herz-Kreislauf eine Weile noch damit beschäftigt waren und ich so oft Herzklopfen hatte. Dann ist es so, dass eben Wechseljahre eingesetzt haben. Ne? Und das sind alles so Sachen hormonell und infektionsbedingt, wo ich das Gefühl hatte, dass ich in den letzten 3-4 Jahren verhältnismäßig, für meine Verhältnisse, recht viele schlechte Nächte mal hatte. Und immer, wenn ich dann so völlig gerädert und gereizt und müde war, da dachte ich wirklich auch voller Mitgefühl an die Menschen, die einfach per se einen ganz schlechten Schlaf haben, die also weder einschlafen können noch oder ständig aufwachen. Und dann einfach so dieses gerädert sein, müde sein, gereizt sein, sich überfordert fühlen von dem, was andere Menschen von einem wollen oder was man selber von sich will, dass das gar nicht geht. Oder aber auch Menschen, die ganz, ganz, ganz viel Schlaf brauchen, weil sie, was weiß ich, an einem Erschöpfungssyndrom leiden oder was Ähnlichem. Also Schlaf kann eben Segen und Fluch sein. Und ich halte mich auch grundsätzlich einfach für eine begeisterte Schläferin. Ich finde Schlafen super. Ich finde es gar nicht unheimlich. Ich meine, Schlafen ist ja eigentlich schon merkwürdig, wenn man mal näher hindenkt, ne, was ich jetzt im Vorfeld gemacht habe. Wenn man mal denkt, was ist der Schlaf eigentlich? Was passiert denn da? Dann ist Schlaf wirklich eine ganz eigenartige Einrichtung. Aber auch sinnvoll. Und man denkt ja irgendwie, man täte in der Zeit nichts, aber das stimmt ja nicht. Ne? Also der Körper, das, was weiß ich, die Verdauung räumt auf, das Immunsystem räumt auf, das Gehirn räumt auf. Ne? Ja. Also im Grunde ist man eigentlich extrem beschäftigt, aber das Bewusstsein, das muss halt dann mal Pause machen. Finde ich ganz interessant.
Ich finde das auch schön, ehrlich gesagt. Mich haben immer schon Menschen befremdet, die sagen, ja, ich stehe morgens um 4 Uhr auf, dann mache ich eine halbe Stunde Gymnastik, dann koche ich mir einen grünen Tee, dann lese ich 3 Zeitungen, dann haben wir 5.30 Uhr, dann weiß ich auch nicht, dann fange ich an meinem Buch zu arbeiten. So.
Unheimlich.
Verstehst du? Und dann habe ich das gelesen und denke, das kann doch alles nicht sein, der lügt mich jetzt an. Also dass so solche, ich weiß natürlich, dass es so Leute gibt, ja, die ganz diszipliniert irgendwie, also früh aufstehen. Allein das mönchische Leben, das funktioniert ja so. Ja. Ja. Von daher halte ich das schon für möglich. Aber ich finde oft, da ist so ein Hochleistungsgedanke reingekommen und dass der Schlaf da auch verdächtig wird. Ja.
Ja.
Und ich habe mich manchmal, also manchmal spricht man ja darüber, sag mal, wann gehst du eigentlich so abends ins Bett? Und wenn ich dann sage, ja, es kommt schon mal vor, dass ich um 10 ins Bett gehe. Oder um 22:30. Und dann gibt es auch immer noch Menschen, die mich ganz unglaublich angucken und sagen, ja, weil abends kann man dann noch so viel erledigen und so. Und ich kann das auch akzeptieren. Es gibt eben so Menschen, die sind nachtaktiv oder sind abends aktiv. Und ich, bei mir ist es irgendwann vorbei. Und das akzeptiere ich auch.
War das schon immer so, dass du eine sogenannte Lerche bist? Also es gibt ja diese Chronotypen, ne? Lerchen, Eulen. Manchmal ist es auch gemischt oder es verändert sich im Laufe des Lebens.
Ich glaube schon und ich glaube, das ist eher noch, also das ist eher, hat sich eher noch mehr dahin entwickelt. Also ich weiß, dass ich als junger Mensch schon nichts Aufregendes gefunden habe, wenn man lang aufgeblieben ist. Also wenn man mit Kumpels oder so mal die Nacht durchgemacht haben oder was man am Land so gemacht hat, Pfingsten, irgendwie ein Lagerfeuer oder keine Ahnung so. Maibaum setzen, diese Dinge, das fand ich gut, klar. Aber ich fand es dann auch in Ordnung, zu Hause zu sein und ins Bett zu gehen. Und was ich am meisten hasse ist, gehasst habe, eigentlich auch als junger Mensch. Also da bin ich vielleicht auch, irgendwie eine außergewöhnliche Spezies, ich weiß es nicht. Aber weißt du, dieses viel Alkohol trinken, schlecht schlafen, und den nächsten Tag im Prinzip in die Binsen kloppen. So. Das, ich meine, als junger Mensch ist man damit irgendwie noch so klar, halbwegs klargekommen, aber je älter du wirst, desto schwieriger wird das ja. Also unerholter bist du ja. Das vermeide ich also zum Beispiel total konsequent. Also Alkohol am Abend, Das ist einfach vorbei. Und auch in der, auch sagen wir mal, aus der Erkenntnis heraus, dass ich dann einen Tag, also erstens schlecht schlafe und der nächste Tag, der ist einfach, den kannst du abhaken. Den kannst du eigentlich überspringen, so. Und das finde ich irgendwie doof.
Ja, vielleicht ist man einfach irgendwann noch nicht mehr bereit, diesen Preis zu zahlen.
Ja.
Also, ich meine, du, ne, du weißt ja, und auch Menschen, die diesen Podcast schon länger hören, wissen ja, ich komme wirklich von einem sehr kleinen Dorf, wo man auch überhaupt nicht wegkam. Es gab keinen öffentlichen Nahverkehr. Alle wesentlichen Städte, wo irgendwelche Mitschüler oder Mitschülerinnen man hätte treffen können, die waren jetzt nicht in Fuß- oder Radentfernung. Und insofern fand da wenig Nachtleben statt. Ne? Als ich dann studiert habe, da habe ich es richtig ausgekostet. Also ja, da war ich wirklich nächtelang unterwegs und habe auch durchgehalten. Hm. Weiß auch, dass ich die Jobs, die ich während des Studiums gemacht habe, wie ich da, in welchem Zustand ich da manchmal morgens hingewankt bin, völlig übernächtigt, ne, noch irgendwie angetütert und eigentlich so nur noch so halb am Leben. Aber es war unglaublich, ich hatte unheimlichen Nachholbedarf. Ne? Also das war ganz wichtig. Erinnere mich aber auch noch, wir sind eine Weile mit ein paar Leuten ein-, zweimal im Jahr dann nach London gefahren und waren da viel auf Konzerten und in Clubs und wie auch immer und fand es immer ganz unheimlich, weil ich war tagsüber müde. Ich habe erst hinterher geschnallt, dass die Leute, mit denen ich unterwegs war, Koffeintabletten oder weiß der Himmel was genommen haben, um auch am Tag irgendwie wach zu sein. Hm. Und ich dachte nur, oh Gott, jetzt bist du schon wieder müde, du schwaches Weib. Hm. aber es ist ja dann auch normal, müde zu sein. Aber in der Zeit, also eine Zeit lang war ich wirklich ein Firebeast und habe da nichts anbrennen lassen. Und das war auch gut und wichtig. Aber inzwischen weiß ich auch, wie viel Müdigkeit und Schlafbedürfnis ich dann weggedrückt habe.
Ja.
Inzwischen bin ich netter zu mir selbst und habe einfach keine Lust mehr, irgendwie ein, zwei Tage nach irgendwelchen Exzessen zu leiden. Hm. Also irgendwann ist es auch gut.
Ja.
Und es ist auch in Ordnung. Also ich habe da meinen Frieden mit.
Ja.
Und ich genieße es, früh schlafen zu gehen. Gerade wenn so dieser Druck nicht dahinter ist, dass man aber jetzt schlafen muss, um genügend Schlaf zu bekommen. Ich weiß halt auch, ne, ähnlich wie du, eine Lerche, früh auf zu sein. Also wie heute Morgen, 5:30 ist schon früh, aber selbst an Tagen, in denen ich länger schlafen kann, bin ich eigentlich immer 7 wach. Also wenn es von dem Fenster muss immer auf sein. Ich kann bei geschlossenem Fenster auch eigentlich so gut wie gar nicht schlafen. Also, oder ich schlafe schlecht. Ich mag das ohne Rollo und mit Fenster auf, einfach um im Prinzip mit der Sonne, naja, nicht schlafen zu gehen, aber mit der Sonne aufzustehen. Mhm. Das finde ich immer ganz schön. Wie schläfst du da mal am besten? Was sind so Sachen, die erfüllt sein müssen, damit du weißt, so wird's gut? Du bist ja auch schon mal unterwegs im Urlaub oder weiß der Himmel was auf Dienstreisen.
Also Dienstreisen so wenig wie möglich. Ich kann auswärts ganz schlecht schlafen. Hotels zum Beispiel, das hasse ich total, ja, weil die oft unbequeme Matratzen haben, irgendwelches synthetischen Kram, wo man schwitzt oder wo es einfach irgendwie unbehaglich ist, sage ich mal. Deswegen ist ein gewisses Risiko auch im Urlaub. Also ich finde, da muss das auch stimmen, das Bett. Hatten wir jetzt die letzten Jahre extremes Glück. Im letzten Jahr, im Sommer war das mega. Also das war wie zu Hause. Das war gar kein Unterschied so. Was ich brauche, ist Ruhe. Bequeme Matratze. Eine bestimmte Decke. Also ich komme mit so Wolldecken nicht klar, sondern ich muss halt so ein Steppbett haben. Mhm. Also sowas halt. Und vor allen Dingen, darf kein Stress aufkommen beim Schlafen. Also deswegen auch das frühe Schlafen gehen. Also ich weiß, der Schlaf braucht seine Zeit.
Ja.
Und ich bin ganz unruhig, wenn ich weiß, ich komme erst um 1 Uhr ins Bett und muss um 6 irgendwie geht der Wecker oder so. Das geht einmal. Aber ich weiß dann auch, da fehlt mir was. Also es definitiv fehlt mir was. Mhm. Ich habe auch kein Problem damit, morgens aufzustehen. Mhm. Also zum Beispiel sonntags stehe ich gerne um 6 Uhr auf oder um 6:30. Ich setze mich auch um 7 gerne nochmal an den Schreibtisch, weil das halt eine Zeit ist, da kommen keine Mails rein, da geht kein Telefon, da kann man ein paar Sachen wegarbeiten. Und ich muss eh sonntags aufstehen, um halt, weil ich halt sonntags meistens arbeiten muss, ne? So. Und dann halt vorher noch mal ein paar Sachen erledigen. Da bin ich auch kreativ. Also ich kann morgens nach einem erholsamen Schlaf, kann ich Texte schreiben, kann ich mir schlaue Gedanken machen, so. Und ich würde sagen, wenn es 12 Uhr rum ist, wenn es in den Nachmittag geht, fällt mir das schwer.
Ja. Ich finde das ganz interessant, denn uns beiden kommt ja im Grunde so die Auffassung unserer Gesellschaft, dass man morgen schon fit und ansprechbar sein sollte, auch durchaus nah. Ich empfinde es manchmal als ungerecht, wie die Eulen unserer Gesellschaft behandelt werden, ne? Denn lange Schlafen morgens gilt irgendwie als faul, haben wir auch irgendwie alle um die Ohren gekloppt bekommen, wahrscheinlich beim Aufwachsen oder wie auch immer, ne? Dass man irgendwie zu einer bestimmten Zeit anzutreten hat. Und alles, was danach stattfindet, ist Trägheit, Faulheit, du Schlafmütze. Ne? Ja. Und ich denke ja mal, ich erkläre mir das ja immer so mit den unterschiedlichen Schlaftypen. Ne? Die einen, die eben morgens früh aus dem Bett kommen und ich habe jetzt keine Lust, morgens früh schon irgendwie mit wahnsinnig vielen Menschen zu sprechen. Aber ich bin früh wach und beschäftige mich dann gerne auch mit der Welt, dem Leben, den Dingen, dem Alltag. Andere, was weiß ich, müssen bis 11 schlafen und sind dafür dann aber eben abends länger wach. Und ich denke immer, wenn ich 9:30 ins Bett gehe, du 10:30, wie gut ist das, wenn es dann noch Menschen gibt, die Nachtwache halten und dafür sorgen, dass wir, jetzt so bildlich gesprochen, im Schlaf nicht von den Säbelzahntigern gefressen werden. Ja. Ich denke ja auch, dass das eigentlich ganz klug eingerichtet ist, dass Menschen unterschiedliche Schlaftypen haben und zu unterschiedlichen Zeiten aktiv und wach sind und der Rest dann eben in Ruhe schlafen kann. Fände ich ja ganz schön, wenn es diese Akzeptanz gäbe und da vielleicht einfach auch mehr Menschen ihrem Schlaftyp, ihrem Wesen nach leben und arbeiten können. Das ist natürlich nicht immer umzusetzen, ne, mit Läden, mit Öffnungszeiten oder wie auch immer, aber es wäre schön, wenn wenigstens so die gesellschaftliche Akzeptanz da wäre. Ja. Das wäre mein Wunsch.
Ja, zumal auch, sagen wir mal, die Digitalisierung, die Globalisierung, also dass Menschen ja durchaus auch Arbeitskollegen auf anderen, in anderen Zeitzonen, Kontinenten und so weiter haben, wo es gar nichts bringt, dass man um 7 Uhr irgendwo mit einem connected ist, weil der andere dann vielleicht im Bett liegt oder so. Das, finde ich, bringt ja schon viel Bewegung rein in das Ganze. Ich finde, ich habe dann nochmal sehr darüber nachgedacht, dass ich im Krankenhaus gelegen bin mit meiner Schulterfraktur und ich natürlich zum ersten Mal wieder mit Menschen zu tun hatte, die Nachtschicht haben. Also du weißt ja normalerweise, wenn du nachts schläfst, schläfst du halt und du weißt natürlich, ein paar Leute passen auf und sind auf der Polizeiwache oder bei der Feuerwehr oder so, aber den begegnest du ja selber nicht, weil du schläfst und dann, wenn du im Krankenhaus liegst zum Beispiel, hast du ja mit dem wieder zu tun.
Ja.
Und das nötigt mir schon einen hohen Respekt ab. Also ganz ehrlich, wenn die dann da zu zweit oder sowas oder alleine so eine ganze Station managen und müssen dann alles auf Knopfdruck dann auflaufen und alles irgendwie regeln. Und das wird ja von uns sozusagen klaglos erwartet. Also dass es einfach Menschen gibt, die diesen Dienst verrichten, sage ich mal. Und ich habe durchaus auch Menschen kennengelernt, die kamen damit überhaupt nicht klar. Also es sind einfach keine Nachtschichtmenschen. Ja, und bestimmte Berufe bringen das aber dann mit sich. Und da wird ja auch wenig Rücksicht drauf genommen.
Ja.
Ja, geht vielleicht auch nicht immer, keine Ahnung. Aber das habe ich eben auch oft erlebt, dass Menschen, die nachts arbeiten, dass ich manchmal dachte, ja, da müsste man ein bisschen besser respektieren, was die da machen. Könnte man den einen oder anderen Hut mal vorziehen.
Ja. Ja, also da wäre Anerkennung auf jeden Fall angebracht. Ich glaube auch, das habe ich mal gelesen, dass es einfach auch schwer ist, wenn man oft wechselt. Ne? Also wenn Nachtschicht dann mit anderen Schichten öfter wechselt, dass das einfach sehr strapaziös ist für den Körper und dass man darüber dann einfach auch krank werden kann.
Ja.
Ohnehin, also ich fand das ganz interessant. Ich war mal eine Weile wirklich sehr, sehr häufig krank, erkältet und anfällig einfach. Und dann hatte meine damalige Hausärztin mir mal empfohlen, weil alles andere war eigentlich in Ordnung. Und sie dachte, das kann doch gar nicht sein. Ne? Und dann gab sie mir den goldenen Rat, doch insgesamt mal eine Stunde mehr zu schlafen. Und ich weiß noch, dass ich bis zu dem Zeitpunkt wirklich mir abends auch manchmal dann auch mich länger gequält habe, um jetzt nicht so uncool zu sein, um 21:30 ins Bett zu gehen. Ne, wo ich dachte, komm, du kannst ja jetzt nicht vor 11 schlafen gehen, ne? Das ist ja peinlich. Und dann habe ich das gemacht, weil ich musste auch morgens, ich bin damals nach Düsseldorf gependelt, um 6 raus und bin eine Stunde früher ins Bett gegangen und siehe da, ich war gesünder. Und auch einfach besser gelaunt.
Ja.
Das kann man nicht anders sagen. Es war insgesamt, fühlte ich mich besser. Und ich glaube, das war für mich dann auch so der Punkt, wo ich so auf alles, was in irgendeiner Form hätte peinlich sein können, vor wem eigentlich, ne, das ist auch albern, dass ich darauf gepfiffen habe und gesagt habe, so, und wenn du müde bist, dann bist du müde, dann gehst du ins Bett, das ist doch völlig egal. Nach wie vor ist es mir manchmal peinlich, wenn ich sehr, sehr früh müde bin, aber ich einfach Lust habe, ins Bett zu gehen, weil ich einfach dort gerne noch lese. Ne, wenn ich erst um 10 ins Bett gehe, dann fällt es mir auch schwer, dann schaffe ich auch nur die 2, 3 Seiten, von denen du gesprochen hast. Noch lieber lasse ich mich von einem Hörbuch in den Schlaf sprechen. Ganz, ganz, ganz herzliche Grüße an dieser Stelle und vielen, vielen Dank für die tollen Hörbücher Eva Mattes. Die Frau, deren Stimme mich am zuverlässigsten und schönsten in den Schlaf begleitet. Und das liegt nicht daran, dass sie langweilig spreche, sondern dass sie mit ihrer Stimme einen Raum eröffnet, wo ich mich so aufgehoben fühle, dass, und die Bücher, die sie liest, also beispielsweise die Jane Austen-Bücher, die kann ich ohnehin auswendig mitsprechen. Es ist also ein Raum, der da entsteht, in dem ich alle Gedanken fahren lasse und wirklich so schön in den Schlaf getragen werde. Also, das ist mein Rezept, wenn der Kopf zu voll ist.
Ja.
Was sind so Sachen, wenn du merkst, dass du nicht in den Schlaf findest, gibt es so ein Geheimrezept
Kommt
von dir?
eigentlich nie vor, aber ich habe auch meistens abends noch die Kopfhörer am Kopf. Das ist richtig. Ich bin ja so ein Podcast-Typ, also es gibt so ein paar Standard-Podcasts hier, die ich halt wöchentlich abhöre. Und
Wie schön,
das
abhören.
abhöre, genau.
Hört ihr uns da draußen auch gerade ab?
Aber das ist meistens auch, geht das 15 Minuten, dann
Ja.
ist das vorbei.
Aber apropos früh ins Bett gehen, ich musste noch an Oblomov denken, ne, von dieser berühmte Romanfigur von Gontscharew. Da hatte ich auch noch so ein schönes Ding. Ich musste ja auch sofort so ein bisschen an Homeoffice denken. Das Herumliegen war für Ilja Iljitsch wieder eine Notwendigkeit wie für einen Kranken. Weder eine Notwendigkeit wie für einen Kranken oder für einen Menschen, der schlafen möchte, noch eine Zufälligkeit wie für einen Müden, noch ein Genuss wie für einen Faulpelz. Es war sein normaler Zustand. Wenn er zu Hause war, und er war fast immer zu Hause, lag er stets im Bett und stets in dem gleichen Zimmer, wo wir ihn vorfanden, das ihm gleichzeitig als Schlafgemach, Kabinett und Salon diente.
Ja, wunderbar.
Ja, ich habe wirklich sofort, ich war ja neulich, irgendwie war ich im Winter öfter mal erkrankt und das kam manchmal ein bisschen ungünstig, weil ich ja als Freiberuflerin, ich habe ja keine Vertretung oder wie auch immer, ne? Und dann habe ich wirklich auch aus dem Bett herausgearbeitet, weil da traf sich so auskurieren mit, du musst trotzdem was tun, ganz gut. Und da habe ich dann wirklich mir mal so stundenweise, habe ich mir so kleine Arbeitseinheiten gemacht, die jetzt nicht zu sehr erschöpften und habe das aus dem Bett heraus gemacht. Und es war, in dem Fall empfand ich es wirklich als Luxus, dass das so ging. Und dass ich trotzdem meine Verbindlichkeiten einhalten konnte, die ja auch immer mit Honorar verbunden
Ja,
sind.
klar. Naja.
Und ja, insofern. Manchmal hat es eben auch Vorteile.
Ja.
Und im Bett zu sein, man muss dann ja auch nicht immer schlafen. Das geht, ne? Und insofern finde ich ein Bett auch immer eine gute Angelegenheit. Ist ja noch gar nicht so alt, dieses Phänomen, dass man sich zurückziehen kann im Bett.
Ja.
Lange Zeit haben Menschen ja zusammen den Schlaf geteilt. Das finde ich auch ganz interessant. Im Mittelalter beispielsweise hat man noch zusammen in einem Raum geschlafen, weil so viele Räume, in denen Betten oder Schlafgelegenheiten standen, gab es gar nicht und vor allem nicht, die man im Winter irgendwie bewohnbar halten konnte.
Ja, und man darf nicht vergessen, das ist ja auch heute noch Realität.
Ja.
Also kriegen wir im Agnesviertel nicht so mit, aber
Ja.
denk an die Geflüchteten, die kommen
Ja.
und in Erstaufnahmeeinrichtungen oder sonst wo untergebracht werden. Die Syrer, mit denen ich zu tun habe, mit denen könnte man auch mal über Schlaf reden. Also ja. die sehnen sich danach, mal zu schlafen, wenn die auf, keine Ahnung, auf ein paar Quadratmeter mit 2 Stockbetten, dann ist das aber wieder so wie im Mittelalter.
Ja, und dann fehlt es einfach, ne? Dann ist das, was eben unser Luxus ist, Privatsphäre, ein sicherer Ort, wo man schlafen kann, wo man die Schlafbedingungen bestimmen kann. Also das, worüber wir uns jetzt gerade unterhalten haben, das ist ja Teil eines unfassbaren Luxus.
Ja, voll.
Und insofern, ich denke auch tatsächlich ab und an dran und auch wenn ich so sage, Mensch, bei offenem Fenster, ne, und ich schlafe einfach auch gerne im Zelt, aber immer unter der Bedingung, dass ich ja, also die Bedingungen bestimmen kann. Mhm. Ich habe Einfluss darauf. Ich kann sagen, gut, ich gehe gerne zelten, aber eben nicht, wenn es nass und kalt ist. Ja. Ich kann mir aussuchen, ob ich da jetzt frisch gewaschen reingehe oder nicht. Ja. Ich weiß, dass ich einen warmen Schlafsack habe.
Ja.
Oder auch wenn ich zu Hause das Fenster geöffnet habe, ist es zu kalt, kann ich entscheiden, ne, Fenster mal zu schließen. Also es ist alles Teil. Schlaf ist schon etwas, die Qualität des Schlafs oder der Bedingungen des Schlafs beeinflussen zu können, ist ein Luxus. Hm. Darf man sich auch gerne mal vor Augen führen.
Hm. Ja, absolut, genau. Absolut.
Gab's mal, erinnerst du dich noch an die, von wegen zusammen in einem Zimmer schlafen, erinnerst du dich noch an die Klassenfahrten, wo man zusammen in einem Zimmer geschlafen hat?
Ja, ich muss gestehen, ich bin da kein Freund von. Also ja. Das mag damit zu tun haben, wir haben halt ein relativ kleines Haus gehabt, bei uns hatte nicht jeder ein Zimmer. Mhm. Wir hatten 2 Zimmer für 3 Jungs und natürlich wollten alle ein eigenes Zimmer haben, es ging aber nicht. So.
Nee, ein eigenes Zimmer war gab's
das,
auch kaum.
Und sogar das einzige eigene Zimmer, was möglich war, war ein Durchgangszimmer. Aber das heißt, selbst da ist einer durchgelatscht, in dem Fall meine Eltern, um in ihr Schlafzimmer zu kommen.
Ah, zu Hause. Ah.
Ja, zu Hause. So. Und das heißt, alle paar Jahre wurde gewechselt. Dann gab es neue Konstellationen. Dann bekam der eine mal das Zimmer alleine. Und bis meine Eltern irgendwann einen kleinen Anbau gemacht haben. Und dann haben wir alle ein eigenes Zimmer gehabt. Ich finde das, für mich ist Privatsphäre total wichtig, total wichtig. Also ich könnte auch nicht mit einem fremden Menschen im Doppelzimmer schlafen. Also ich würde das natürlich machen oder so, aber das ist nicht die Frage. Aber ich, für mich ist privat, also sagen wir mal, das mag auch mit meiner Arbeit zu tun haben. Ich meine, ständig mit Menschen zu tun, ja, und auch jetzt nicht oberflächlich, sondern mit einer gewissen Intensität auch. Und ich merke, ich brauche da einfach mal einen Schutzraum.
Ja, die so. Tür, die du hinter dir
zumachen kannst. Die Tür, die ich mir hinter mir zumachen kann oder sowas. Und beim Schlafen ist das kolossal wichtig. Kolossal wichtig. Also ich fände das, also auch immer, wenn ich mit den Syrern spreche und die erzählen, was sie da erlebt haben auf der Flucht und wie sie da jetzt leben in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen und in den Flüchtlingsunterkünften oder sowas und die erzählen davon, dann wird mir ganz übel. Dass ich denke, lieber Gott, vielen, vielen Dank, dass ich schlafen kann.
Ja, und ich meine, wie gut das zu erkennen und auch zu wissen oder eben auch den Impuls zu haben, lass uns Bedingungen schlafen, dass das eben für Menschen möglich ist. Dann
wir suchen zum Beispiel gerade wieder eine Wohnung für 2 junge Syrer, die sich vor einem Jahr oder sowas aus Syrien über die Balkanroute, kann man ja offen erzählen, die Balkanroute aufgemacht haben. Weil sie es da nicht mehr ausgehalten haben und wahrscheinlich, also ich hoffe sehr, ich muss beide Daumen drücken, gerade in meiner Hosentasche, wahrscheinlich werden wir es schaffen, für ein halbes Jahr eine Wohnung aufzutreiben, dass wir die ins Kirchenasyl nehmen können vor der Abschiebung. Also das überlegen wir gerade, weil es wirklich auch krasse Fälle sind. Der eine hat... Also sie sind irgendwie mit einer großen Gruppe losgegangen und die haben also krasse Sachen erlebt. Also Soldaten, die einen von denen erschlagen haben, ne? So, und einer hat seinen Fuß verloren im Wald, als es kalt war, ne? Ist der Fuß abgefroren. Und so Geschichten. So, und so, das ist die andere Seite des Schlafs. Und jetzt die Aussicht zu haben, dass man wenigstens 2 von Hunderttausenden mal für ein halbes Jahr
Ruhe verschaffen
kann, das bekommt dann eine andere Dimension. Mhm. So.
Ja. Ja, ich finde, dieser Aspekt des Helfens, der kommt in der Sichtbarkeit eigentlich auch sehr zu kurz. Also denke ich mal, vielleicht auch zumindest bei mindestens Empathiebegabten sich auch vielleicht eine Vorstellung eröffnet, was es bedeutet, kein Zuhause zu haben, keine Tür, die man hinter sich zumachen kann, kein Bett, in das man sich legen kann und in dem man zur Ruhe finden kann.
Und wir merkst ja schon, du sagst jetzt zur Ruhe finden, Ruhen und Schlafen sind ja verwandt. Es kommt gleich in unserem Quiz, kommt eine Frage zu. Ich habe ja, also, das ist ja eines unserer neuen Elemente, dass wir ein Quiz wechselseitig vorbereiten. Heute bin ja ich dran. Es gibt eine Frage zum Thema Ruhen und Schlafen. Was ich sehr eindrücklich finde, ist, dass die Genesis, also zwar nicht das älteste Buch der Bibel, aber das, was in der Bibel ganz vorne steht, mit der Schaffung der Welt beginnt und nach wenigen Versen wird über die Ruhe gesprochen. Also am sechsten Tag vollendete Gott seine Schöpfung, am siebten Tag ruhte er, steht da. So, das heißt, man könnte sagen, Gott legt sich schlafen, ja, oder Gott legt sich hin, oder Gott macht eine Pause, oder
vielleicht macht er zwischendurch mal ein Mittagsschläfchen.
Macht ein Mittagsschläfchen oder genießt das, was er macht, sitzt auf dem Balkon und guckt, wie schön alles geraten ist oder sowas. Auf jeden Fall scheint der Rhythmus von Ora et Labora, also Bete und Arbeite, aber auch von Arbeiten und Schlafen, scheint den Menschen so wichtig zu sein, dass sie den in ihre alten Texte schon reingeschrieben haben und darüber philosophiert haben, was mag das für eine Bedeutung für die ganze Welt haben, für die Schöpfung an sich. Wir kennen ja auch Tiere, die schlafen. Also das Tollste natürlich ist, wenn der Hund schläft. Unser Hund, ja, das könnte ich stundenlang zugucken, weil der Hund schläft oft mit Bewegung. Also irgendwas zuckt, Pfote, Ohren. Manchmal bellt der auch beim Schlafen. Dann weißt du genau, jetzt rennt er wieder über eine Wiese hinter einem Kaninchen her oder sonst was. Das ist total herrlich. Und es scheint also der Rhythmus von, weiß ich nicht, Aktivitäten, von Arbeit, und eben nichts machen, ruhen, schlafen, runterfahren, das scheint ein Grundrhythmus der Schöpfung zu sein oder der Natur zu sein.
Ja, und offensichtlich braucht ja auch ein lebender Körper diese Phasen der Regeneration, genau. Ne? Sonst funktioniert das Ganze halt nicht. Also selbst Fische schlafen in Seen und Flüssen und Bächen.
Habe ich auch eine Frage zu.
Oh, wow, okay. Interessant. Ja. Und auch Vögel schlafen. Und ich finde es ja einfach immer total schön, Tieren beim Schlafen zuzusehen. Mhm. Also wenn ich in den Stall kam, ne, und die Pferde, irgendwie ein Pferd schlief oder man konnte sich dann irgendwie in die Box setzen und ein Pferd lag noch da und hat dann irgendwie seinen Kopf auch mal abgestützt, hat den Kopf so einem in den Schoß gegeben und ausgeatmet. Also es gab selten einen friedlicheren Moment. Oder wenn unsere Hunde damals, wenn die schliefen, es vermittelte sich einfach ein unglaubliches Gefühl des Friedens und der Ruhe. Das empfinde ich, oder ich habe ja auch mal in Aachen im Tierpark, habe ich ein Schaf in den Schlaf gekrabbelt. Na, toll. Das ist am Zaun runtergerutscht und blieb schlafend liegen. Das war toll. Ein unvergessliches Erlebnis. Ja. Und das hat ja auch mal viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Wir wissen genau, Tiere, gerade Herdentiere, schlafen ja dann auch nur, wenn einer irgendwie da noch so ein Auge auf hat, ne, und guckt, ob auch alles in Ordnung ist. Da gibt es ja unterschiedliche Jobs, die man dann eben hat, auch in so einem Rahmen so einer Herde. Und wenn ich weiß, und hier kann in meiner Gegenwart tief und fest schlafen, heißt es ja auch, dass es darauf vertraut, dass man ein Auge auf die Welt hat und dass man aufpasst. Wie schön ist das?
Ja, also da bringst du mich auf ein anderes Bild, was, glaube ich, wichtig ist beim Schlafen, nämlich der Trost und das Geborgensein des Schlafes. Also man sagt ja, ein Morpheus Arm liegen. Das heißt, es gibt jemand anderer, wer auch immer das ist, dem ich mich anvertraue. Da haben wir wieder das Vertrauen im Schlaf. Mhm. Ja. Und ich war jetzt kurz nach Weihnachten nochmal in der Oper. Ich liebe Hänsel und Gretel und ich liebe vor allen Dingen, habe ich in irgendeiner anderen Folge bestimmt schon mal erzählt, dieses Segenslied, dieses Abendlied. Und ich könnte da zerfließen, wirklich. Also ich zerfließe da jedes Mal, wenn dieses Lied kommt. Einmal, weil es, ich bin jetzt nicht so...
Nenn noch mal kurz den Titel.
Abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Englein um mich stehen. Zwei zu meinen Füßen, zwei zu meinen Händen und so weiter. Hat das alles aufgezählt, so. Und das ist einmal, weil es harmonisch toll ist. Ich bin jetzt nicht so ein Klassikfreak, ich höre mir jetzt nicht jeden Tag klassische Musik an oder so. Aber das Lied ist einfach harmonisch, also ist das einfach ein Fund, Aber dieses Bild, ich gehe schlafen und wer kümmert sich um mich? Mhm. Und nicht nur einer, sondern 14. Also ich bin nicht allein, ich bin geborgen, ein Morpheus Arm, wie man sagt. Ich bin also geborgen, jemand anders kümmert sich. Ja. Ich falle nicht, in meinem Schlafen falle ich nicht ins Nichts. Mhm. So, ich falle nicht ins Vergessen, so. Das finde ich ein ganz, ganz tröstliches Bild und ganz, ganz wichtigen Gedanken.
Ja, und da, die Rolle hat man dann eben, wenn man hier immer im Schlafen zuguckt. Ich finde es ja im Gegensatz dazu, berührt es mich oft unangenehm, wenn ich vor einem fremden Menschen beim Schlafen zusehe. Wenn man mit der Bahn unterwegs ist, ne, da passiert es ja schon mal, dass Menschen einschlafen. Gerade die Herren, wenn sie im Sitzen einschlafen, ja dann oftmals auch beherzt schnarchen. Und das ist schon wirklich etwas, was ich ganz, weiß ich, so übergriffig finde, ne? Weil es vielleicht auch so ist, dass Schlafen ja einfach eine große Privatsache ist. Ich finde es auch ganz seltsam, wenn man sich mal in der Kunst umguckt, ne? Also es ist ziemlich normal, dass die Maler die schlafenden, gerne auch wenig bekleideten Damen gemalt haben. Oder sich auch in der Literatur darüber auslassen, ne? Wie toll es ist, wenn die Geliebte schläft. Ich immer denke, gut, in dem Moment gibt sie halt auch keine Widerworte, ne? Oder eigene Ideen hat sie dann auch nicht. Ich kenne wenig Bilder jetzt von dahingesunkenen, schlafenden Jünglingen oder auch älteren Männern. Ne? Ich finde, da gibt es schon irgendwie auch so ein Ungleichgewicht. Ja. Ne? Oder auch Dornröschen und Schneewittchen, die dann irgendwie aus dem Schlaf gerettet werden müssen. Seltsam. Ich finde aber, wie gesagt, Schlaf ganz toll und es gibt ja einfach auch schöne Gedichte und schöne Lieder über Schlafen.
Also, und es gibt ein tolles Quiz. Und das machen wir jetzt.
Es gibt ein tolles Quiz.
Also, es gibt 5 Fragen mit jeweils 3 Antwortmöglichkeiten. Und ich lese dir eine Frage nach der anderen vor.
Also die es noch nicht kennen, weil ihr den Podcast länger nicht gehört habt. Wir haben uns das mit dem Quiz mal ausgedacht vor 2-3 Folgen und einer von uns ist immer, der trägt die Verantwortung und bringt die Fragen mit. In diesem Fall ist es diesmal Peter, der fragt und ich werde antworten.
Genau.
Und wir finden, das ist uns macht es Spaß.
Genau, deswegen machen wir das. Ja. Und falls deine Antwort richtig ist, dann hörst du folgenden Ton.
Vorschussapplaus.
Und falls die Antwort falsch ist, wovon ich überhaupt nicht ausgehe, weil ich glaube, du wirst alle 5 Fragen souverän beantworten, aber falls es doch der Fall sein sollte, dann hörst du folgenden Ton. Ja.
Wahrscheinlich denke ich jetzt so viel darüber nach, dass du mir sagst, dass ich die Antwort richtig wissen müsste, dass ich sie erst recht nicht weiß, aber wir werden sehen.
Ich bin da ganz optimistisch. Okay, fangen wir an mit unserem Schlafquiz. Die Frage 1. Wir haben ja schon über Fische gesprochen, dass Fische auch schlafen. Und ich habe jetzt eine Frage zum Delfin mitgebracht. Delfine, aber auch andere Tiere, kennen den sogenannten Halbhirnschlaf. Das bedeutet, die eine Hälfte des Gehirns schläft und die andere Hälfte des Gehirns ist aktiv. Bei manchen Tieren, die den Halbhirnschlaf beherrschen, sieht man das daran, dass ein Auge geschlossen ist, das andere auf. Okay. Und warum ist für Delfine dieser sogenannte Halbhirnschlaf sogar überlebenswichtig? Ist er deswegen überlebenswichtig, weil a. Delfine als Lungenatmer ansonsten ertrinken würden, also sie atmen durch die Lunge und würden dann ertrinken, wenn das eine Halbhirn dann nicht aufpassen würde. Oder B, wenn Delfine nicht ständig eine Hälfte des Hirns schonen würden, würde das den Körper auf Dauer aufgrund der Belastung schädigen. Oder C, weil die Delfine ansonsten Fressfeinden keine Gegenwehr leisten könnten. Also nach dem Motto, ein Teil des Gehirns passt immer auf, dass der Hai nicht kommt und den Delfin auffrisst. Also ertrinken sie sonst, überlasten sie sich sonst oder werden sie sonst aufgefressen?
Du bist lustig, ich weiß es sofort. Also vorstellbar finde ich ja eigentlich alles drei. Und ich überlege schon die ganze Zeit, ob die Delfine Lungenatmer sind. Aber ich würde sagen, also das kommt mir eigentlich am plausibelsten vor, weil ich meine, nebenbei müssen alle Fische aufpassen, dass sie nicht gefressen werden. Aber ich überlege gerade die ganze Zeit, haben Fische Lungen? Ich würde es aber A sagen. Ja!
Ja.
Ja! Delfine haben Lungen.
Genau,
Fische
Delfine haben
haben
Lungen.
Lungen.
Nein,
Also
Fische haben
Delfine.
Kiemen.
Fische haben Kiemen, aber
Aber
Delfine haben
Delfine haben
Lungen.
Lungen,
Ja,
genau.
stimmt,
Und
genau.
deswegen
Die haben
müssen
ja
sie
nicht
manchmal an
dieses.
die Oberfläche, Wasseroberfläche, um einzuatmen.
Stimmt.
Und wenn das Gehirn, wenn die schlafen würden,
Ja,
würden sie
dann.
ertrinken. Ja, so ist das. Wunderbar. Erste Frage. Richtige
Das war
Antwort.
jetzt
Frage
echt.
2. Also die wirst du auch aus dem
Jetzt
Schlaf
sag das nicht, jetzt
wirkt.
sag das
Doch, doch,
nicht.
doch, doch, doch. Also wir bleiben im Tierreich und ich habe mir erlaubt, eine Hundefrage
Oh.
mitzubringen. Und ich glaube, die wirst du ganz einfach beantworten. Wie viele Stunden schläft oder ruht ein Hund am Tag? Sind es A bis zu 10 Stunden? Sind es B bis zu 15 Stunden? Oder gar C bis zu 20 Stunden?
Also, ich meine mich zu erinnern, dass ich mal was von 16 bis 18 Stunden gelesen habe. Es kann aber auch vielleicht vorkommen, dass manche Sorte Hund auch bis zu 20 Stunden schläft. Also, ja.
Herzlichen Glückwunsch! Zweite Frage, zweite richtige Antwort.
Das
Ja.
ist ja so, dass ich so oft lese, dass Hunde beschäftigt werden müssen. Und ich denke einfach immer, die meisten Hunde sind einfach total froh, wenn sie in Ruhe rumliegen können, bis sie halt einen Grund haben, um aktiv zu werden.
Ja, also so ähnlich ist das. Das wird tatsächlich uns sehr unterschätzt. Wir haben es vielleicht bei einer anderen Folge auch schon mal besprochen. Menschen denken in der Tat, oh, ich muss den Hund dauernd beschäftigen. Nein, ich muss den Hund sinnvoll beschäftigen. Und so, dass er sich geistig und körperlich herausgefordert fühlt. Manchmal reicht da 15 Minuten, dann ist der Hund schon durch. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass Hunde nach Auskunft unserer Hundeschule bis zu 20 Stunden schlafen oder ruhen. Das heißt nicht, dass sie 20 Stunden rumliegen und schnarchen, aber dass sie zwischendurch einfach auf ihrem Platz liegen und nichts machen und dösen. Und dann ist sie nicht langweilig, dann ist sie auch nicht depressiv, sondern das gehört zu ihrem Hundeleben dazu. Und kleine Hunde brauchen noch mehr Ruhe, also zum Beispiel Welpen. Und größere und ältere Hunde, es gibt natürlich Rasseunterschiede. Aber bis zu 20 Stunden ist richtig. Wunderbar. So, jetzt betreten wir die Biologie.
Oha.
Also die Fauna, in der Biologie waren wir ja schon. Wir kommen in das Reich der Pflanzen.
Flora.
Und du als Flora, was habe ich gesagt?
Fauna.
Ach Gott, wir kommen
Wir
aus der
verlassen die
Fauna
Fauna und
und
betreten die
treten die Flora,
Flora.
genau. Und ich habe mir gedacht, weil ihr ja jetzt einen Garten habt, kann ich auch eine Pflanzenfrage mitbringen. Und das war der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass Cannabis ja demnächst legalisiert wird. Und ich habe jetzt zwar keine Cannabis-Frage dabei, aber eine Opiumfrage. Und die Frage lautet: Du kennst ja den Schlafmohn und aus dem Schlafmohn wird Opium gewonnen. Aber aus welchen Bestandteilen des Schlafmohns wird das Opium gewonnen? Wird es A aus dem noch grünen, aber schon geschwollenen Fruchtkapseln gewonnen? Oder etwa B aus getrockneten Blütenblättern? Oder gar C aus der Rinde, der getrockneten Rinde der Wurzeln?
Als wir letztes Jahr den Garten übernommen haben, haben wir uns total gefreut über alles, was irgendwie blühte und Neublüte und die vielen verschiedenen Pflanzen. Wir sind mit der wunderbaren App Flora Incognita durch den Garten gewandert und haben uns ganz viele Pflanzen angesehen, die wir noch gar nicht kannten. Waren völlig beeindruckt von diesem wahnsinnig schönen Mohn, der da blühte, und haben festgestellt, das ist Schlafmohn. Und Schlafmohn darf man ja eigentlich überhaupt nicht anbauen. Was sollen wir machen? Wir bauen den da ja nicht an, er wächst einfach da. Was man nicht darf, ist eben das Saatgut tauschen oder gar verkaufen oder auch selbst zu erstehen. Ich nehme an, dass er in diesem Jahr einfach wieder aufkommt Und zufälligerweise hatte ich auch was darüber gelesen und ich meine mich zu erinnern, es war ja wirklich viel neues Wissen, was in den Kopf kam und manches wird ja dann wieder ausgesiebt, aber ich meine mich zu erinnern, dass es um die Milch geht, wo das Opium drin ist und das kommt aus dem noch grünen Fruchtkörper.
Absolut.
Ja. Ah. Mein Tag
ist. Ich wusste, dass ich diese Frage stellen muss.
Ich bin halt die Schlafexpertin.
Ja, und die Pflanzenexpertin. Ah. Ne? Das muss man hier auch mal an dieser Stelle deutlich sagen. Wunderbar. Drei Fragen, drei richtige Antworten. Jetzt verlassen wir das Feld der Flora und betreten das Feld der Literatur. Und ich hatte es gerade ja schon angedeutet, es kommt eine Frage zum, im Vorgespräch, glaube ich, hatte ich es angedeutet, es kommt eine Frage zum Roman Schlafes Bruder von Robert Schneider. Das ist ja eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und in diesem Roman stirbt Johann Elias Alder, die Hauptfigur, am Ende. Und die Frage ist, wie stirbt er denn? Stirbt er A, er fällt eine Klippe herunter, nachdem er dort sitzend eingeschlafen ist und sein Gleichgewicht verliert? Oder etwa B, er beschließt, so lange wach zu bleiben, bis der Tod kommt. Er stirbt letztlich an den Tollkirschen, die er aufgegessen hat, um möglichst lange wach zu bleiben und nicht einzuschlafen. Oder ist es C, er wird von einem Wächter im Gefängnis, in dem er sitzt, mit Schlafentzug gefoltert und stirbt daran.
Ich habe das Buch vor wirklich langer Zeit gelesen. Ich habe den Film vor langer Zeit gesehen. Und ich weiß, dass ich tief beeindruckt von beiden war. Und ich meine, ich hätte das Buch auch zu Hause noch stehen. Glaubst du denn, ich könnte mich daran erinnern? Zu meiner großen Beschämung, nein. Aber ne, wegen des Titels, Tod, du schlafest Bruder, ich meine, er ist seit C. Quatsch, nicht C, B. B.
Also er versucht, so lange wach zu bleiben.
Ja. Oh, tatsächlich.
Ja, klar.
Ja. Es ist irgendwie auch plausibel, finde ich, wenn man an das Buch und an den Zusammenhang und an das Zitat komm, du Tod, du schlafest, Bruder.
Oder führe meines Schiffleins Ruder, wie es weitergeht, weiß ich nicht genau, ja. Aber aus der Kreuzstabkantate von Bach.
Ja.
Über die Kantate improvisiert er ja kurz bevor er stirbt und genau. Und er beschließt dann, sein Leben ein Ende zu setzen, dadurch, dass er nicht mehr schläft.
Ja. Und ich werde eins tun, ich werde zu Hause gleich mal gucken, ob ich das Buch noch habe und werde es nochmal lesen. Denn das geht ja gar nicht. Und ich bin gespannt, wie es auch so gealtert ist. Also mich hat das damals wirklich tief beeindruckt.
Mich hat es auch tief beeindruckt.
Ja. Ein Buch, das es wieder zu entdecken gilt.
Wunderbar. Ja. So, und es hat in deinem Buchregal geschlafen, diesen Karlauer könnte ich jetzt noch bringen. Ne? Das Buch Schlafes Bruder schläft. Ja. Irgendwo in deinem Bücher.
Wann, wenn nicht jetzt?
Vier Fragen, vier richtige Antworten. Jetzt könntest du den Sack zumachen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass dir das gelingt. Und wir bleiben in der Welt der Literatur. Und ich habe ein Sprichwort mitgebracht, das wirst du kennen. Nämlich das Sprichwort lautet, den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Und ich möchte von dir wissen, woher stammt denn dieses Zitat? Stammt es A aus Faust 1 von Goethe? Stammt es vielleicht aus dem Psalm 127 aus der Bibel? Oder stammt es gar 3 aus dem Stück Der Hauptmann von Köpenick von Zuckmeier?
Ich muss ja sagen, bei den Seinen gibt es ja Herrn im Schlaf, da muss ich sofort an Latein denken und den unvergessenen Herrn Dahm, mein Lateinlehrer, denn immer wenn ich Vokabeln gelernt habe für Latein, habe ich das Lateinbuch unter mein Kopfkissen gelegt und habe mir eingebildet, dass es auf jeden Fall das Gelernte gefestigt hat. Ich bin fest davon überzeugt, die Vokabeln sind im Schlaf in mein Hirn gesickert. Ich finde es total schön, dass mal Goethe in dem Quiz vorkommt, ein wirklich wundervoller Kollegenfreund von mir macht ja bei Instagram sein tolles Talkformat Alles Goethe. Und dadurch hat sich mir der eigentlich nicht gemochte Goethe für mich völlig neu erschlossen nochmal, so als Tür wirklich, der die Disziplinen und Menschen miteinander verbindet. Und auch auf die Gefahr hin, dass es falsch ist, sage ich A.
Ah, Goethe.
Goethe. Ja, schade. Da war es wahrscheinlich B.
Ja, es war B. Ja, es ist tatsächlich Psalm 127, den Sein gibt es ja im Schlaf. Ja. Ich glaube, zweiter Vers, ich weiß nicht, bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja. Ja, aber es musste sein.
Ja, außerdem, gut, wollte ich gerade sagen, sondern gute Absicht.
Ja, genau, die gute Absicht, die schlägt in dem Fall wieder, also das bessere Wissen. Mhm. Und da ja Goethe auch wirklich ein zuverlässiger Lieferant für Sprichwörter und Redewendungen im Deutschen sind, hätte es ja auch sein können. Vielleicht hat er selbst das auch zitiert, wer weiß.
Wer weiß. Ja, wer weiß. Vielleicht weiß es einer von euch draußen.
Aber in welchem Kontext ist das denn in dem Psalm, weißt du das, zufällig? So, nee, ne? Bestimmt mussten die auch Latein lernen.
Das weiß ich leider nicht auswendig.
Ja. Ach schön,
Du hast ein tolles Gedicht mitgebracht, glaube ich.
Ja, und vielen Dank für das schöne Quiz, Peter. Es macht mir ja wirklich Spaß. Also es ist nochmal so eine andere Form der gegenseitigen Annäherung an ein Thema.
Ja, toll, oder?
Also mir macht es viel Freude. Und wenn ihr Lust habt, erzählt gerne mal, was ihr davon haltet, von diesem Quiz. Wir werden es weitermachen, weil wir finden es schön.
Absolut.
Es gibt eine Dichterin, die auch jüngst noch Geburtstag feierte. Todestag? Geburtstag? Egal. Jubiläum. Die einfach für meiner Meinung nach gerade über den Schlaf und die Nacht und das Träumen, über Träume haben wir dir heute gar nicht gesprochen. Ich finde, das ist ein eigenes Thema, wiewohl es ja ganz fest eben zum Schlaf gehört eigentlich. Also die sich dieser Nachtseite des Daseins besonders eifrig gewidmet hatte, war Else Lasker Schüler.
Ja, bestimmt eine Eule, oder?
Ich vermute es mal. Also mir kommt sie wirklich in allem, was ich bis jetzt über sie und von ihr gelesen habe, wie jemand, der einfach schwer zur Ruhe fand, also ein ruheloser Geist, mit einer tiefen Sehnsucht in sich nach etwas. Und vermutlich war ihr die Nacht näher als der Tag, so scheint es mir. Obwohl sie ja einfach auch, ja, also sie ist so, finde ich, die dunkle Seite der Poesie. Immer sehr kraftvoll und leidenschaftlich und eine wundervolle Sprache. Und sie hat sich eben viel dem Schlaf und dem Traum und der Nacht gewidmet. Und der Liebe, die auch in der Nacht natürlich nochmal, gerade wenn sie vielleicht ans Verbotene rührt, ans Schwärmerische, da nochmal eher einen Ort findet als am lichten und eifrigen Tag, wo man so beschäftigt und geschäftig ist. Also Else Lasker Schüler, ein Liebeslied. Räusper, komm zu mir in der Nacht. Wir schlafen eng verschlungen. Müde bin ich sehr, vom Wachen einsam. Ein fremder Vogel hat in dunkler Frühe schon gesungen, als mein Traum noch mit sich und mir gerungen. Es öffnen Blumen sich vor allen Quellen und färben sich mit deiner Augen Immortellen. Komm zu mir in der Nacht auf sieben Sternenschuhen und Liebe eingehüllt spät in mein Zelt. Steigen Monde aus verstaubten Himmelstruhen. Wir wollen wie zwei seltene Tiere Liebesruhen im hohen Rohre hinter dieser Welt. Else Lasker Schüler, ein Liebeslied. Und ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich etwas von Else Lasker Schüler lese oder höre. Es ist einfach eine Sprache, die Nacht braucht.
Absolut. Ja. Wir sind am Ende angekommen.
Ja.
Und ich möchte dir ganz herzlich danken für das Thema.
Und dir.
Ja, vielen Dank. Auch mir selber.
Ja.
Ich glaube, es war wichtig und an der Zeit, dass wir über das Schlafen gesprochen haben. Wenn ihr da draußen auch Geschichten habt vom Schlafen, wenn ihr mal selber erzählen wollt, wie ihr schlaft, wo ihr schlaft und ob ihr schlaft, vielleicht seid ihr ja, gehört ja zu den seltenen Spezies, die vielleicht gar keinen Schlaf brauchen, wie der Delfin oder Wiebke und ich. Wenn ihr irgendeine andere Idee habt, dann erzählt uns doch eigentlich einfach eure Geschichten und eure Ideen. Und das könnt ihr folgendermaßen tun.
Ja, schreibt uns eine E-Mail unter agnestrift@web.de. Ihr könnt bei Podigee auf unserer Homebasis sozusagen Agnes trifft .podigy.de oder so. Naja, ihr findet das schon. Ich habe es gerade nicht präsent. Ihr könnt natürlich Peter und mir, wir sind auf allen möglichen Plattformen vertreten, auch Nachrichten schreiben. Ihr könnt uns auf der Straße antreffen. Ihr könnt uns Kommentare auf unserer Facebook-Seite hinterlassen. Wo auch immer ihr uns findet. Peter und ich sind sowieso auch ziemlich viel in diesem Internet präsent. Von Mastodon über Instagram bis zu Facebook, bis zu eigenen Blogs. Also auf all diesen Wegen erreicht ihr uns. Es kommt an. Schreibt uns gerne auch, wenn ihr den Schlaf eher als Fluch empfindet. Auch das ist eine Seite, die wollen wir ganz gewiss nicht außen vor lassen. Schickt uns eure Schlaflieder, eure Schlafgedichte, alles, was ihr mit dem Schlaf verbindet. Das interessiert uns. Und wir haben zwar eine große Liste mit Themen, über die wir unbedingt mal sprechen möchten. Meistens nehmen wir halt eins, was so gerade akut in der Luft liegt. Und ich bin jetzt schon gespannt, wofür wir uns entscheiden.
Ihr werdet es hören, nachdem ihr ein paar Mal gut geschlafen habt und wieder aufgestanden seid. Dann kommt irgendwann unsere neue Folge. Einstweilen euch alles Gute und viel Spaß mit dieser Folge. Wir sehen und wir hören uns wieder.
Das tun wir. Ich freue mich drauf.
Macht's gut.
Tschüss.